zum Jahresabschluss in der dritten Liga musste Rot-Weiß Essen einen kleinen Dämpfer einstecken. Nur 2:2 gegen die U23 des VfB Stuttgart. Damit überwintert Essen auf einem Abstiegsplatz. Es sind 3 Punkte bis über den Strich. Wir sprechen natürlich heute in der letzten Folge von der Hafenstraße in diesem Jahr über das Stuttgart-Spiel und warum es eben nicht für 3 Heimpunkte gereicht hat. Werfen aber auch so einen Blick auf die Gesamtsituation. Warum steht RWE in der Tabelle jetzt da, wo sie stehen? Und was ist eigentlich im letzten Jahr passiert, dass RWE mittlerweile Abstiegskandidat ist, wo wir doch im letzten Winter noch über Aufstieg gesprochen haben? Und schauen mal, auf welchen Positionen RWE im Winter nachlegen muss, nachlegen kann, nachlegen wird. Das alles in dieser Folge von Hafenstraße.
Von der Hafenstraße. Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit uns dabei seid. Zur letzten Folge im Jahr 2024, vielleicht mal als Anlass auch Danke zu sagen, dass ihr uns in diesem Jahr so gut unterstützt habt, immer mit dabei wart, auch als wir dann umgestellt haben und es von der Hafenstraße auch als Podcast gibt. Wir hoffen, dass ihr natürlich im nächsten Jahr auch wieder fleißig mithört, mitschaut. Liefern natürlich weiter. Das heute, ich habe es gesagt, ist die letzte Folge in diesem Jahr. Wir melden uns dann 2025, aber können gleich auch nochmal noch drauf eingehen. Aus dem Trainingslager wieder. Martin.
Jawohl, ist schon bereit.
Ist schon bereit und ist nämlich mit dabei. Aber wir müssen erstmal noch über den Jahresabschluss sprechen. Es gab am Samstag nämlich ein nicht so glückliches Spiel, 2:2 gegen die U23 vom VfB Stuttgart mit Abstiegskandidat. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Martin, wie besinnlich oder eben nicht besinnlich wird denn jetzt das Weihnachtsfest an der Hafenstraße?
Ja, natürlich nicht so besinnlich. Gemessen an den Voraussetzungen des Spiels hat das Rot-Weiß echt gut gemacht gegen Stuttgart 2. Ich finde, das war ein sehr, sehr ordentlicher, ermutigender Auftritt mit dem fast letzten Aufgebot. Sehr, sehr viele Schlüsselspiele ausgefallen, Torwartwechsel kurz vor dem Spiel. Dann ist auch noch mitten im Spiel auch noch Altschberger ausgefallen. Da musste Fufak dann hinten rechts aushelfen. Das war ja auch sicherlich noch ein Nackenschlag. Da finde ich, haben sie es echt ordentlich gemacht, aber unter dem Strich war es natürlich einfach viel zu wenig. Und das ist eben das große Problem von Rot-Weiß Essen in dieser Hinrunde. Das wäre ja nicht das erste Spiel dieser Form. Wir reden von Alemannia Aachen, von Ingolstadt, von Mannheim, von Dynamo Dresden, von Aue, jetzt Stuttgart 2, das sind jetzt 6 50-50-Spiele, die ich aufgezählt habe, die Rot-Weiß durchaus hätte alle gewinnen können, ja, und da hat man eben nur 3 Punkte geholt und da hätte man mindestens 7-8 Zähler mehr holen müssen.
Und dann wäre die Situation
und dann wäre das eine ganz andere, um dann auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, dann hätte man jetzt besinnliche Weihnachten feiern können, ja, dann wäre man dann irgendwo in dem Bereich 60 München, Verl, Alemannia Aachen gewesen, so, das ist auch Teil der Wahrheit, natürlich hat es dann auch Gründe, warum man diese Punkte nicht geholt hat, ne? Dann ist natürlich auch dann eine Form von Qualität, dass man solche Spiele für sich entscheidet, aber es war viel, viel mehr drin.
Mhm. Szene des Spiels.
Wotzi, dann fange ich bei dir an. Was hast du dir rausgesucht aus dem Stuttgart-Spiel?
Ja, die Szene des Spiels. Ich saß auf der Tribüne und habe Uwe Koschinat sehr genau beobachtet bei seinem Heimdebüt, seinem ersten Spiel an der Hafenstraße. Ja, und fand ihn durchaus beeindruckend. So ein Trainer hatte Rot-Weiß Essen schon lange nicht mehr an der Seitenlinie. Er hat da wirklich rumgetigert. Was ganz anderes als Christoph Dabrowski. Dabro hat sich natürlich auch gewandelt von seinem Einstand, sage ich mal, im Sommer 2022 bis zu seinem Aus. Wurde er auch ein bisschen emotionaler an der Seitenlinie. Aber Koschinat, das war schon extrem. Hat mir gefallen. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie gespielt ist. Das ist einfach so ein Typ. Und zumindest von dieser Gangart an der Seitenlinie passt er wie die Faust aufs Auge an die Hafenstraße. Hat immer wieder an der Jacke herumgezerrt. Und also wirklich, er war positiv wild. Hat auch die erste gelbe Karte im ersten Heimspiel direkt kassiert. Ich find's gut. So ein Mann, ja, begeistert nicht nur das Publikum, vor allem das Essener Publikum, sondern sicherlich auch die Mannschaft irgendwo. Und wie Martin gesagt hat, wer hätte das Spiel auf 5-2 gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Aber aufgrund dieser Ausfälle, noch 3 am Spieltag mit Golds, Eisfeld und Müsel, Koschinat hat ja gesagt, der hatte ja Schiss vor dem Spiel, weil der sagt, da gibt's auch gar nicht 9 Ausfälle, 3 am Spieltag. Das Ding können wir gar nicht irgendwie gewinnen oder punkten, aber hat geklappt. Und da muss man Uwe Koschinat loben. Der hat es geschafft, binnen kürzester Zeit die Mannschaft, ja, wirklich nochmal, vielleicht noch ein bisschen, wie man so schön sagt, dieser Floskel, enger zusammenzurücken. Und sie sind jetzt alle enger zusammengerückt, weil diese zweite Reihe hat jetzt performt, auch wenn kein Sieg dabei herausgesprungen ist, aber Gianluca Stajkowski oder so, ich glaube, sag mal, von den 15.287 Zuschauern kannten den vielleicht nur 287 Zuschauer, übertrieben gesagt.
Können wir noch mal kurz sprechen? Aber erstmal frage ich bei Martin nach.
Ja, ich möchte dann mal wieder zum Spielgeschehen zurückkehren. Auf jeden Fall interessante Beobachtung von Christian. Ja, entscheidende Szene war für mich, dass das 1:1, beziehungsweise das, was vor dem 1:1 passiert ist, da hat Rot-Weiß einfach die hundertprozentige Chance, den Deckel drauf zu machen. War ein richtig starker Ballgewinn des überragenden Moustier, über den können wir ja auch nochmal kurz sprechen. Ich glaube, es war eine 5-gegen-3 Situation, eine Überzahlsituation. Er spielt den Ball im richtigen Moment rechts raus. Safi bringt den Ball rein. Und dann steht Joseph Boyamba 4-5 Meter alleine vom Tor, kann sich die Ecke aussuchen und schießt genau den Torwart an. Das ist ja fast schon naiv, ne? So eine Chance so zu vergeben, da macht keiner absichtlich, aber der muss dann einfach rein und dann steht 2-0 und dann ist das Ding wahrscheinlich durch. So, und genau im Gegenzug bekommst du dann den Ausgleich. Schwach verteidigt, zwar ordentlich kombiniert der Stuttgart von den Stuttgartern, aber viel zu einfach durch die Mitte, da geht keiner richtig hin. Rios Alonso, Schulz, alle viel zu passiv und dann fällt eben dieses 1:1. Für mich ganz klar die Schlüsselszene. Dann geht der vorher rein, ist das Ding durch.
Dann wären es 3 Punkte, sagst du?
Dann wären es 3 Punkte, natürlich. 2-0, dann wäre Stuttgart da, glaube ich, nicht nochmal zurückgekommen.
Aber im Endeffekt ganz kurz nochmal in einem Satz zusammengefasst, diesmal nicht so lang ausgeholt. Hinten zu luftig, wie die ganze Saison über, die drittschlechteste Abwehr der Liga und vorne zu, brauchen einfach zu viele Chancen. Du hast 7-8 gehabt, du hast Vonic gehabt, Boyamba und auch Rami. Ramin Safi, nicht Rami, sondern
Ramin Safi. Kurze Zusammenfassung der Saison. Ne?
Genau,
vorne zu viele Chancen, nicht
hinten genug. Zu luftig.
Immer. Hinten wieder ein Tor nach einer Flanke kassiert, da ist RWE richtig, richtig schwach, muss man sagen, auch wenn da der Häse eingeschlafen ist, aber sind ja nicht immer die Innenverteidiger, die dann schuld sind, aber das passiert einfach.
Und nach einem Einwurf.
Wir sprechen ja viel, oder also wenn wir auch gleich nochmal drauf eingehen, wie und wo man nachlegt jetzt in der Winterpause, über die Offensive, aber du hast gerade gesagt, also man muss sich das mal vor Augen führen, jetzt aus den Spielen 34 Gegentore, viel zu viel, oder?
Ja, viel zu viel, selbstverständlich, wie gesagt.
Weil wenn du nicht vorne jedes Spiel mindestens 2 machst, so ungefähr.
Genau, das war ja eigentlich so der Hauptfokus in dieser Sommerpause, dass man defensiv stabiler wird. Da wollte man sogar eine Systemänderung durchführen, eben auf Dreier- bzw. Fünferkette. Hat jetzt nicht so wirklich funktioniert. Liegt jetzt auch nicht immer an den Innenverteidigern, auch wenn ich sage, dass Alonso natürlich nicht der ist, der letztes Jahr war an der Seite von Felix Götze. Schulz, finde ich, macht einen soliden, aber auch keinen wirklich richtig guten, überragenden Job. Ne, es ist okay. Kraulich jetzt ausgefallen mit roter Karte. Aber es sind ja nicht nur die Innenverteidiger, es sind ja auch die Außenverteidiger. Lukas Brumme, finde ich, hat defensiv echt Probleme oftmals. Ne, so gut, wie er mit dem Ball ist, im Spiel nach vorne. Aber wenn er wirklich den Anspruch hat, in der zweiten Liga zu spielen, dann muss er sich defensiv einfach steigern. Und diese Sechserposition, haben wir so oft drüber gesprochen, fehlt einfach, ist nie kompensiert worden. Der Abgang von Veaco Schapina, jemand, der wirklich das Zentrum dicht macht, ist einfach nicht geholt worden, ist aktuell nicht im Kader und das führt eben dann dazu.
Wir gehen gleich nochmal auf den Kader ein, lass uns noch kurz beim Stuttgart-Spiel bleiben. Ich glaube, der Kollege Wilhelm hat ja die Einzelkritiken vergeben nach dem Spiel und ich glaube, sein Gewinner, ich glaube, so hat das erstmal liebe Grüße, Ralf, schon in den verdienten Weihnachtsferien, ist der Kollege Erik Fufak. Den hat er als, glaube ich, Gewinner des Spiels bezeichnet. Martin, du hast gesagt, du hast niemand anderen.
Ja, Christa, lass mich nochmal, ich muss da nochmal drauf eingehen, dann darfst du gerne, der Kollege Wilhelm von hier nochmal beste Grüße und Genesungswünsche, der war am Wochenende, hat gekränkelt, war dann zu Hause.
Einzelkritik ist immer so ein Ding, ne?
Ja, aber vielleicht war da ein bisschen zu viel Ibuprofen bei ihm im Spiel, Kollegen Erik Fufak als einzigen Gewinner zu bezeichnen, fand ich jetzt nicht wirklich passend. Für mich der Gewinner des Spiels war Tom Moustier. Für mich der beste Mann auf dem Platz. Er hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Laufstark, zweikampfstark, selbstbewusst, ballsicher. So, dann bringt er noch eine ganz andere Komponente rein mit seinen Einwürfen. Das 1:1 ist so gefallen. Vorher hat man noch eine Riesenchance nach dem Einwurf gehabt. Also es ist ja eine ganz neue Waffe, die er da mit reinbringt. Dazu die Standardsituation, die ruhenden Bälle. Besser als alles, was wir bisher in der Saison gesehen haben. Der Junge hat ein wirklich gutes Spiel gemacht, hat das sehr, sehr ordentlich gemacht und ist so ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer. Ne? Er war natürlich auch lange verletzt. Es war für ihn auch nicht einfach. Und ich finde, man kann es auch nicht Christoph Dabrowski in die Schuhe schieben. Alle sagen, ja, man hätte ihn eher bringen müssen. Wenn wir ehrlich sind, Christian, wenn jetzt diese Verletzungssituation nicht gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich jetzt auch nicht gespielt. Ne? Er ist aus der Not reingeworfen worden, hat seine Chance genutzt. wie gesagt, lange verletzt, Vorbereitung, Mittelfußbruch. Man sagt ja immer, man braucht nochmal die doppelte Zeit, ne? Also der Verletzungszeit dann nochmal, bis man die Form erreicht. Und so langsam ist er jetzt da und das sollte Mut machen.
Ja, sehe ich ähnlich. Tom Mustier, klar, war auf jeden Fall der Hingucker und der auffälligste Mann im positiven Sinne, aber ich würde auch gerne Gianluca Falkowski nochmal nennen, weil ja, so eine Geschichte eigentlich, wenn RB das 2-1 hält, ist das so ein Märchen. Mit 19 Jahren erstes Spiel, erste Minuten, 18 Mal auf der Tribüne oder der Bank gesessen, nur im Niederrhein-Pokal zum Einsatz gekommen, kommt rein, ich glaube nach 3-4 Minuten macht er das Ding, ne? Ja, war natürlich überwältigend für den Jungen da.
Er hat
in
dem Katakomben gesagt, er war total überrascht.
Ja, das war eine lustige Geschichte, weil er, der Zeugwart Andreas Schröder, der hält die Trikots hoch, die Jungs machen sich da hinterm Tor warm und ich glaube, der hat das gar nicht im ersten Augenblick ja gecheckt. Hat er auch zugegeben. Ich? Gibt's doch gar nicht. Kam doch noch nie vor. Ja, Johnny nennen die den. Johnny, mach dich fertig. Du wirst gerufen. Er hat einen kleinen Arschtritt noch gebraucht, damit er da hinrennt zur Linie, weil, ja, der hat gesagt, davon hat er geträumt, darauf hingearbeitet und ja, hat sich super gezeigt. Auch nicht nur wegen des Tores. Er hat auch so gute Aktionen gehabt. Uwe Koschnert hat ihn auch sehr gelobt mit 19 Jahren. Erster Einsatz, wirklich. Hat sich toll verkauft. Ich bin gespannt. Martin wird ihn im Trainingslager in der Türkei unter die Lupe mal nehmen. Täglich 2 Einheiten.
Nicht nur ihn, alle, hoffe ich.
Bin da gespannt.
Selbstverständlich.
Ja, und Tom Mustier, klar, kann ich mich nur wiederholen. Manche sagen jetzt, ja, Dabrowski hat ihm nie eine Chance gegeben. Tom Mustier ist jetzt da erstmal. Der ist jetzt bei 100%, vielleicht noch vor dem Osnabrück-Spiel. Das sind so seine 2 Wochen. Vorher war er nicht bei 100%.
Er hat ja immer im Pokal gespielt. Genau. Am Anfang, da hat er wirklich auch sehr gewackelt. Ne? Wer das Spiel denn sonst weggesehen
hat. Er hat Praxis gebraucht.
Ne? Und es geht ja nicht vom ersten Spiel an. Ja. So, du bist reingeworfen, du brauchst dann einfach 2, 3, 4 Spiele, bis du einfach dein Niveau erreichst.
Und diese Einwürfe, erinnert mich an Thomas Schalto, MSV Duisburg-Schalke in der Bundesliga. Ich finde, das sind immer falsche Einwürfe und Tom Mustier wurde auch einmal erwischt, falscher Einwurf. Das ist so geschleudert, aber ist eine Waffe, also ist wie ein Eckball.
Ja, Hoffnung ist ein gutes Stichwort.
Top-Thema der Woche.
Denn die braucht RWE, würde ich sagen, in der aktuellen Situation. Absolut, ja. Man überwintert jetzt auf dem Abstiegsplatz. Es sind 3 Punkte bis zum rettenden Ufer, wie man immer sagt. So gerade hat man das Gefühl, man schlittert so ein bisschen in Richtung Regionalliga. Oder wie nehmt ihr das wahr?
Ja, ist natürlich jetzt keine leichte Ausgangssituation. Du hast jetzt 17 Punkte, das ist viel zu wenig. Wenn man jetzt mal rechnet, in den letzten Jahren waren es immer so 42, 43 Punkte, die du gebraucht hast, um drin zu bleiben, dann ist das natürlich ja eine klare Rechnung, die aufzeigt, wie schwer das wird. Dann brauchst du 24, 25 Punkte.
Die hat also Kuschel ja, glaube ich, auch ausgerufen.
Genau, dann musst du halt wirklich eine sehr, sehr ordentliche Rückrunde spielen. Das ist halt nicht einfach, ne? Wenn du die Tabellensituation anschaust, du musst ja auch damit rechnen, dass VfL Osnabrück nochmal kommt, ne? Die jetzt auch mit Rückenwind nach 4 Punkten aus 2 Spielen in diese Rückrunde gehen. Du hast die Mannheimer, die sicherlich auch ganz andere Ansprüche haben, die aber auch noch 4 Punkte vor RWE sind. So, die Zweitvertretungen werden traditionell immer besser in der Rückrunde, weil sich die jungen Spieler an das Tempo gewöhnen im Profibereich. Deswegen, also es ist schon eine sehr, sehr schwierige, komplizierte Ausgangssituation und meiner Meinung nach wird es schon in den ersten Wochen der Rückrunde eine Vorentscheidung geben, denn dann spielst du in Aachen. Dann kommt Hannover 2, dann geht's nach Bielefeld und dann kommt Unterhaching. Ich will nicht sagen, dass dann schon alles entschieden sein wird, aber wenn du da natürlich nicht punkten solltest, dann wird's brutal schwer für RWE. Also du kannst ja eigentlich auch nicht mit einer Niederlage in Aachen starten. Du musst direkt irgendwie ein Zeichen setzen und für eine Aufbruchstimmung sorgen. Und ja, dann kommen wir wieder aufs Trainingslager. Da muss wirklich alles passen, da muss alles sitzen. Ich hoffe, die Bedingungen sind hervorragend, so wie man gesagt hat vor Ort. Da muss wirklich jede Einheit sitzen, um mit der nötigen Euphorie in diese Rückrunde zu gehen.
Wenn wir jetzt mal zurückblicken an den Anfang der Saison oder eigentlich die Wochen vor der Saison, haben wir ja viel darüber gesprochen, wie ja kann man die Mannschaft einschätzen, was erwarten wir von dieser Saison. Ich glaube, da muss ich euch beide explizit jetzt auch mal loben, weil wir saßen hier, ich weiß gar nicht, ob es am Anfang der Saison war, auf jeden Fall eine der ersten Folgen in dieser Saison und habt gesagt, das wird eine ganz, ganz schwierige Spielzeit werden und es wird wahrscheinlich auch eher ja, im Abstiegskampf wird RWE sich wiederfinden.
Also wir wollten nicht recht haben,
ja,
was
ja,
er hat.
Nee,
so, ne?
Aber für euch zumindest ist die Situation jetzt im Winter nicht so richtig überraschend, oder?
Ja, wie Martin sagt, es ist leider so eingetreten, wie wir das prognostiziert haben. Natürlich sind nicht immer alle Prognosen von uns Experten. Treffen nicht immer so ein, aber das war irgendwie vorherzusehen, weil Die Kaderplanung begann sehr spät. Rot-Weiß Essen hat viele Körbe kassiert auf dem Markt. Dann haben wir diese Folge hier aufgenommen, wo wir gesagt haben, ja, da passiert zu wenig. Der Kaderplaner Markus Stegmann, der hauptverantwortlich ist dafür, wusste noch nicht, welches Budget zur Verfügung steht. Darf er diese Schapina-Kohle, diese 250.000 Euro reinvestieren? Darf er das Geld für den DFB-Pokal investieren? War lange so auf Messerschneide. Am Ende des Tages durfte das Geld nicht komplett investiert werden in den Kader. Deshalb haben sich die Gespräche immer verzögert. Ja, und dann, wenn man schaut, wen Rot-Weiß Essen geholt hat, dann muss man sagen, das klingt hart, es ist nie was Persönliches gegen die Person. Das haben auch die Kollegen zuletzt in einem Magenta-Podcast erzählt. Das können wir nur 10-mal unterstreichen. Wir beurteilen hier wirklich nur, wie gearbeitet wird. Und da muss man sagen, bei den Transfers wurde nicht gut gearbeitet. Nach einem halben Jahr kann man vielleicht sagen, Ramin Safi ist noch so ein Transfer, der gelungen ist aus der Regionalliga, ist Stammspieler, bringt viel Tempo mit, manchmal unglücklich im Abschluss wie gegen Stuttgart, aber der ist ein Gewinner. Aber sonst,
Julian Eitschberger,
ja. Vergesse ich schon fast, weil das eine Laie ist. Den Jungen werden wir auf jeden Fall mal in der Bundesliga sehen, das prognostiziere ich auch mal. Die beiden, aber sonst, ja, Ahmed Arslan, Michael Schulz, Tobi Kraulich, hat Martin gerade angesprochen, ist nicht verkehrt. Sind nicht so diese 1:1 Ersatzleute für einen Götze. Finde ich nicht, dass Schulz und Kraulich Götze bislang 1:1 ersetzt haben. Finde ich nicht. Ahmed Arslan, Vinko Schapina auch nicht, wenn man damit vergleicht, obwohl man die beiden gar nicht vergleichen kann, weil RWE hat keinen Sechser, aber er spielt nun mal da im Zentrum. Er ist eigentlich viel offensiver. Flügel brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu reden. Ramin Safi habe ich gelobt, aber sonst Boyamba, De Heze, Berisha, die beiden Letztgenannten sind für mich auch, wenn wir bei Winterverstärkung sind, sind das für mich potenzielle Kandidaten, um Rot-Weiß Essen wieder zu verlassen, zumindest ausgeliehen zu werden. Berisha Vertrag bis 27. Lange wieder geredet, aber kurzum, Rot-Weiß Essen hat schlechte Transfers getätigt. Ja. Und jetzt müssen Korrekturen her.
Fakt ist natürlich, dieser Umbruch einer erfolgreichen Mannschaft, der ist einfach viel zu groß ausgefallen. So, es war ja relativ absehbar, dass Marvin Obus und Felix Götze den Verein verlassen werden. So, Felix Götze hat sich, glaube ich, bis zum Schluss so ein Hintertürchen gelassen mit möglichem Zweitliga-Aufstieg.
Nur Vinko Schapina war überraschend.
Vinko Schapina war überraschend, aber man hat es ja auch in eigener Hand gehabt. Er hat ja Vertrag gehabt. So, und natürlich ist das eine schwierige Situation, wenn ein Kapitän auf dich zukommt und sagt, ich will gehen, dann ist es schwierig, den dann vom Bleiben zu überzeugen. Aber Fakt ist, als man dann gesehen hat, okay, man verliert zwei gute Spieler, es gibt ja in allen Einzelfällen oder für alle Einzelfälle gibt es Argumente, die für einen Abschied sprachen. Wenn wir jetzt über Easy Young reden, ne, hat sich nach dem Aufstieg nicht wirklich weiterentwickelt, zu wenig gescored dafür, dass er so oft in Abschlusssituationen kommt. Dann hast du einen Ron Belinski, wo man natürlich sagen kann, okay, vom technischen Vermögen her gehörte er in der Regionalliga, da bombt er auch wirklich bei Kickers Offenbach.
Bei Rot-Weiß Essen hat er nicht getroffen.
Genau, hat er nicht getroffen. Wenig. 5 Tore war einfach zu wenig. So, er hat sich nicht weiterentwickelt. Sascha Völke, technisch ein bisschen limitiert, auch nicht gut im Abschluss. Aber Fakt ist, all diese Spieler waren Teil einer erfolgreichen Mannschaft. So, und da reden wir ja nicht nur von der Qualität, die sie auf den Rasen bringen, sondern wir reden von einer ganzen Hierarchie. Man redet auch von so einem Stimmungsbild, wenn man nach der Sommerpause in die Kabine kommt und die Hälfte der Leute, mit denen man eine erfolgreiche Saison gespielt hat, die ist nicht mehr da. Dann erzeugt das ja, dann macht das ja auch was mit den Spielern. Und ich finde, dieser Umbruch ist dann einfach viel zu groß ausgefallen. Und wenn man dann eben nicht, ja, gute Alternativen hat, ich meine, wer ist denn geholt worden für Ron Belinski? Man ist ja nur mit Winsheimer und mit Bonic in die Saison gegangen, ne? So dieses Energiebündel fehlt ja von der Bank. So, wer ist denn geholt worden? Wer ist denn besser als Easy Young? Du hast Safi angesprochen, ist ein ähnlicher Spielertyp. Dann lässt auch viel liegen, so vom Tempo. Aber ansonsten?
Ja, Martin, ist ja nichts passiert. Das ist alles richtig gesagt. Und wie gesagt, das haben wir eigentlich vor wann war das? Im Juni, vor 6 Monaten, so ähnlich haben wir getalkt. Muss ich mir nochmal ein bisschen anschauen, wie das war. Und Martin spricht das ja genau richtig an. Nicht nur diese Leistungsträger wurden nicht 1:1 ersetzt. Diese ganze Struktur der Mannschaft, das ist ja nicht, ist weggebrochen. Das ist nicht, wenn du 10 Leute holst, wenn du 10 Leute austauscht, dass das klappt. Auch so ein Sascha Völker, Berlinski, Cedric Harenbrock haben wir vergessen. Der Junge fehlt. Der war letztendlich wichtig für die Mannschaft, für die Stimmung. Ein netter Junge, hat sich mit jedem verstanden. Ja,
8 Tore geschossen.
Der wurde auch viel kritisiert. So immer wieder so ein Spieler. Man hat immer gesagt, wo war eigentlich Cedric Harenbock? Wirkt wie so ein Geist auf dem Feld. Aber das war so ein Spieler für einen Trainer. Das habe ich mir mal von Dabrowski erläutern lassen. So ein Spieler ist Gold wert für einen Trainer, weil er macht das, was du ihm sagst. zwischen den Linien, wie man so schön sagt, hat er agiert.
Genau.
Ja, und Rot-Weiß Essen hat einfach in dieser ganzen Kaderstruktur von Leistungsträgern bis Ergänzungsspieler in der Kaderplanung einfach viele Fehler gemacht. Und
vielleicht noch ein letzter Punkt, Kira, dann weiterleiten. Wir reden ja immer davon, dass Rot-Weiß keinen Mittelstürmer hat und Bonic eine Flasche ist und was weiß ich, was da alles zu lesen ist. Aber Fakt ist, man hat ja keinen Stürmer verloren. Man hat ja letzte Saison war man erfolgreich mit einem sehr, sehr jungen Wonic, mit Dumbuya und mit Ron Belinski. So, man hat ja jetzt keinen wirklich hochklassigen Mittelstürmer abgegeben, sondern diese Scoring-Last hat sich ja auf mehrere Schultern verteilt. Du hast einen Obus gehabt, du hast einen Easy Young, der immerhin 5 Tore gemacht, du hast einen Cedric Harenbrock. Allein diese 3 Spieler haben zusammen 43 Scorerpunkte gemacht. Die hast du verloren und nicht entsprechend ersetzt.
Und an Wonic sind die Erwartungen natürlich jetzt aber auch dementsprechend naturgemäß irgendwie hoch. Hat man jetzt auch gesehen.
Das ist immer der erste Reflex.
Der muss sich viel anhören.
Das ist natürlich immer der erste Reflex so. Ne? Wenn du keine Tore machst, dann ist immer der Mittelstürmer schuld. Natürlich spielt Leonardo Wonic eine richtig gute Saison. Nein, ne? Man hat sich ein bisschen mehr von ihm gehofft. Die Verantwortlichen haben gedacht, so letztes Jahr 15 Scorerpunkte, jetzt macht er nochmal einen richtigen Schritt nach vorne. Er hat natürlich auch zuletzt schwache Spiele gezeigt. Man hat gesehen, okay, dieses Spiel mit dem Rücken zum Tor ist noch nicht so seins, da haben wir auch drüber gesprochen, so ein bisschen Muskelmasse könnte ihm gut tun, aber Fakt ist, jetzt am Samstag zum Beispiel hat er ein richtig gutes Spiel gemacht. Ne? Also es gibt Spiele, da passt er gut rein, er ist ja kombinationsstark, er hat ein Tor gemacht, er hat das zweite Tor vorbereitet, er hat noch fast ein drittes Tor eingeleitet mit diesem Steckpass auf Kaparos in der ersten Halbzeit. So, das wären dann 3 Torbeteiligungen gewesen, also was willst du noch verlangen von einem Stürmer? So, und dann natürlich diese Geste, hätte ich die an seiner Stelle gemacht. Nein, das machst du vielleicht, wenn du ein Spiel entscheidest. Oder
vielleicht erklärst du nochmal, ich weiß nicht.
3 Nägel triffst, aber Fakt ist, das ist so nach dem Motto in Richtung der Kritiker, alle mal leise sein, Stürmersuche und Kritiker meiner Person. Dazu muss man wissen, Leonardo Wunsch ist ein junger Kerl, der viel in sozialen Medien unterwegs ist, der auch viel mitbekommt und viel liest. So, und da muss man vielleicht auch mal so einen jungen Mann verstehen, wenn man ja ständig beschimpft, beleidigt wird, das ist ja fast schon Hetze, was in seine Richtung da geht, ne? Wenn du dann ist immer leicht zu sagen für die Leute, die dann solche Kommentare absehen, aber wenn du dann meinen Namen da selber liest ständig, dann ich meine, wir leben in Zeiten, wo Politiker Strafanträge stellen gegen Leute, die einzelne Personen dann vielleicht mal leichter beleidigen, und der wird da wirklich wie so eine Sau durchs Dorf getrieben seit mehreren Wochen, und das ist zumindest mal eine menschliche Reaktion, dass da was kommt, ist okay, ist verständlich, aber Fakt ist natürlich, dass auch er sich steigern muss und auch wird. Ne? Und er hat jetzt 5 Tore gemacht, er hätte einige mehr machen können, aber mit Statistiken, er trifft halt alle 200 Minuten. Ja, das ist dann hochgerechnet, ist das eine zweistellige Trefferausbeute. Das ist jetzt für so einen jungen Mann nicht so schlecht. Ja. Ne? Also, obwohl er noch ordentlich Luft nach oben hat.
Ja. Was ich noch gerne, Kira, zu Wonic ergänzen würde. Ich bin auch ein Wonic-Befürworter. Ich finde den gut. Wenn er bei Rot-Weiß Essen nicht durchstartet, sage ich, wird er das bei einem anderen Verein tun. Weil er hat was. Er hat was Besonderes. Aber wenn man ihm jetzt so einen Neuner vor die Nase setzt, den man verpflichtet im Winter und sagt, du bist jetzt unsere Nummer 1, Leonardo, du hast genug Chancen gehabt, du bist jetzt erstmal auf der Bank. Könnte gefährlich werden. Weil Leonardo Wonic, wie mit dieser Geste, Ruhe, so nach dem Motto, ich bin doch hier der Stürmer, wozu überhaupt noch neuer Stürmer? Ich mache das schon. Er ist sehr von sich überzeugt. Er ist so ein, ja, schon ganz besonderer Charakter, verdammt selbstbewusst. Und das könnte noch so ein bisschen zum Problemfall werden. Weil ich habe auch bei der Auswechslung gesehen, er war platt, aber so zufrieden, auch nicht so richtig, dass der raus musste. Und wenn er dann jetzt nur noch 10 bis 15 Minuten Einsätze bekommt in den ersten Spielen, könnte sehr sauer werden.
Um das abzuschließen, die Situation jetzt in der Winterpause ist eine ganz andere als vor einem Jahr. Da ist man nämlich irgendwie mit Rückenwind und vielleicht oben an, ich glaube Dritter war mal, ne? Also da war man mittendrin im Aufstiegsrennen. Das ist jetzt eine andere Situation.
Das ist eine ganz andere Situation, und wenn man so will, wenn man das Ganze mal so analysiert im Großen und Ganzen, dann gingen die Probleme da ja schon los. Meiner Meinung nach hat Rot-Weiß da an dieser Stelle viel zu wenig getan. So, die Mannschaft wollte hoch, der Trainer wollte hoch, das hat keiner so wirklich offensiv gesagt, aber das war so. So, und dann ging es schon los. Trainingslager, Christoph Dabrowski, das weiß ich, war stinksauer, weil es kein Wintertrainingslager gegeben hat. Man hätte auch, wie ich finde, durchaus personell nachlegen können, weil man ja auch in einer guten Gesprächssituation war. Eine ganz andere Ausgangssituation als jetzt. Ne, weil wer will jetzt zu einem möglichen Abstiegskandidaten kommen? Ne? Dann denkst du dir ja auch, ja, was ist, wenn die absteigen? So, aber wenn du dann Dritter bist, beziehungsweise Damals war man ja Vierter, nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses, hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand. So, da hätte man die Chance gehabt, wirklich aufzusteigen. Ne? Wenn man vielleicht ein, zwei Leute geholt hätte. Man hat ja in der Hinrunde viel Glück gehabt, dass keine Verletzungen gab. Die haben ja fast alle durchgespielt. In der Rückrunde kam das ja. Vinko Schapina, Rücken, Knie. Cedric Harenbrock zum Ende der Saison. Obus, Muskelfaserriss am Ende der Saison. Götze ist ein paar Spiele ausgefallen. So, und da hätte man, wie ich finde, an ein, zwei Stellen nachlegen müssen. Aber ich hatte nicht das Gefühl vom Gesamtverein, dass man diese Chance gesehen hat, dass man unbedingt wollte. Vorstand und Aufsichtsrat war mit ihren Grabenkämpfen beschäftigt. So, warum ist man nicht in die Offensive gegangen? So wie man jetzt in der Not macht, ne? Dass man hingeht und Oberbürgermeisterin und sagt, wir brauchen Kohle, ne? Wir müssen unbedingt was tun. Warum hat man es da nicht gemacht? Warum hat man nicht ein, zwei Spieler noch versucht nachzulegen? Ich muss da immer wieder über Tim Oermann sprechen, dieses lästige Beispiel. So, der wurde Rot-Weiß im Sommer angeboten. So, da war Kaderplaner Marco Stegmann mit dem VfL Bochum schon einig. Man hatte schon wirklich eine geringe Leihgebühr ausgehandelt. Können wir ja offen sagen, wir reden hier von 8.000 Euro brutto monatlich, die Rot-Weiß hätte zahlen müssen. Da hat der Aufsichtsrat ein Veto eingelegt. 8.000 brutto, wir reden jetzt nicht über einen Millionentransfer aus der Serie A. Wir reden über 8.000 brutto, den hätten die Fans alleine bezahlt. Mein Vater hat wahrscheinlich auch was dazu getan. So, kam ein Veto, ne? Stegmann musste beim VfL anrufen, sich entschuldigen. Das Gleiche nochmal in der Winterpause, nicht ähnlich, aber auch da wurde er nochmal angeboten und dann hat man es eben nicht gemacht. Danach wurde er Stammspieler in der Fußball-Bundesliga. Ich glaube schon, mit dem wäre die Wahrscheinlichkeit größer gewesen, aufzusteigen, hat man aber dann vertan. Das gehört auch zum Teil der Wahrheit. Und dann würden wir jetzt über Christian Flüthmann und Marco Stegmann wahrscheinlich ganz anders reden.
Die jetzt so ein bisschen unter Druck stehen und irgendwie
jetzt natürlich unter Druck stehen, die liefern müssen, die den Kredit natürlich verspielt haben, ist ja völlig klar. Wenn es schlecht läuft, dann schießt du dich auf solche Leute ein. Aber Fakt ist, wenn sie aufgestiegen wären, Preußen Münster hat genutzt, die überwintern jetzt in der zweiten Liga über dem Strich. Ja. Da hätte Rot-Weiß jetzt stehen können und müssen, meiner Meinung nach.
Das Geld soll ja jetzt verfügbar sein. Wir sind gespannt, wer da so kommt. Ich schaue auf die Uhr. Wir haben schon 25 Minuten getalkt. Ich würde noch ganz kurz über einen Namen sprechen wollen, über den du, Martin, glaube ich, auch schon geschrieben hast. Klaus Jasula. Das ist gerade so ein Gerücht, was so wabert.
Hilf mal an Wotzi weiter, der... Wotzi. Natürlich, der Fabrizio Romano der dritten Liga war da natürlich auch beteiligt.
Ist schon am Graben.
Da ist keiner besser informiert, das muss ich weitergeben.
Danke. Schönes Weihnachtsgeschenk, danke. Nein, 8.000 Euro brutto würde ich gerne anknüpfen.
Okay, mach das.
Für 8.000 Euro brutto bekommt Rot-Weiß Essen in diesem Winter keine Verstärkung, so wie man sich die vorstellt. Klaus Jasula wurde angerufen, hat sich Bedenkzeit erbeten, ist jetzt im Weihnachtsurlaub. Mal schauen, was draus wird. Ist jetzt auch 35 Jahre alt, defensiver Mittelfeldspieler vom SV Darmstadt, auf dem Abstellgleis, hat nur 2 Spiele gemacht. Nichtsdestotrotz, ich glaube, jeder, der sich im Fußballgeschäft auskennt, kennt Klaus Jasula. Ich würde schon sagen, dass er Rot-Weiß Essen weiterhelfen würde, weil so einen Spieler hat Rot-Weiß Essen im Kader nicht. Das ist so ein Vinko Schapina-Typ. 1,90 Meter, zweikampfstark, laufstark.
Mit ein paar mehr gelben Karten.
Mit ein paar mehr gelben Karten. Da gibt's auch eine tolle Statistik, tolle in Anführungsstrichen. 400 Pflichtspiele, 157 gelbe Karten. Hält auch den Bundesliga-Rekord, den er von meinem Landsmann Thomas Schalte übernommen hat, mit 17 gelben Karten in einer Saison. Ja, aber davon mal abgesehen, ja, man sieht ja, wie Martin gerade gesagt hat, er wäre das letzten Winter verpasst, mal vielleicht ins Risiko zu gehen, ne, auf Platz 4. Und jetzt sieht man, an welcher Kaliber man rangeht. Ob Florian Dietz als Stürmer vom 1. FC Köln, ist ja auch schon lange im Gespräch und wohl auch, ja, kurz vor der Unterschrift, auch wenn da noch einige andere Drittligisten dran sind, oder eben Klaus Jasula. Und da sieht man aber auch, wie groß die Not ist und dass man auch ins finanzielle Risiko geht, weil nochmal, um die Kurve zu bekommen, hier sprechen wir nicht von 8.000 Euro im Monat.
Ja.
Da ist eher das Doppelte gefragt.
Ja, wir sind gespannt, was sich da so entwickelt. Ihr bleibt dran, der Fabrizio Romano in der dritten Liga bleibt dran. Werdet natürlich die Leserinnen und Leser auf watz.de und reviersport.de auf dem Laufenden halten. Ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen und damit auch am Ende des Jahres. Martin, dich geht's Anfang des Jahres ins Trainingslager.
Am 6. Januar geht's in die Türkei nach Antalya. Bin gespannt, werde mir das alles genau anschauen, alles beobachten und so viele Infos wie möglich natürlich liefern, ist doch klar.
Genau, dann das, was Martin da berichtet, lest ihr dann auch auf watz.de. Reviersport.de, bleibt da gerne dran. Wir schalten dich dann natürlich auch dazu. Wir melden uns dann Anfang des Jahres auch aus unserer kleinen Winterpause zurück. Vielleicht hat sich dann schon ein bisschen was getan, davon gehen wir zumindest jetzt mal aus. Dann würde ich euch beiden danken. auch Christian, Ralf, ihr hört und schaut hoffentlich zu. Danke euch. Danke auch euch Zuschauern, Zuhörern, dass ihr uns dieses Jahr unterstützt habt. Wir freuen uns auf 2025. Hoffen, dass ihr dann immer noch mit dabei seid und uns treu bleibt. An alle, die Weihnachten feiern, schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr. Danke euch beiden.
Ja, ciao, danke. Ciao. Frohe Weihnachten.
Ciao, frohe Weihnachten.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.